Ja, also ich glaube, der Film, ich weiß nicht, ob ihr den kanntet oder nicht, vielleicht schon mal gesehen habt, der macht das, finde ich, kann sich darüber streiten, filmerisch, wie man es beurteilt. Er macht schon ziemlich deutlich, wir Menschen brauchen Jesus. Zumindest wenn wir daran glauben, dass da uns noch was erwartet, dass es einen Gott gibt, der auch nicht mal eben so sagt, doch komm, alles egal, sondern der Gerechtigkeit wirklich auch ausführt, dann brauchen wir Jesus, weil wir mit unserem Leben, ich mit meinem Leben, keine Chance hätte. Ich weiß nicht, ob ich auf 32 Punkte gekommen wäre, wenn es denn dieses Punktesystem geben würde, aber ist ja im Grunde ein Bild für das. Ich habe mir aufgrund von diesem Film und auch aufgrund der Predigtreihe, die wir im Moment haben über den Galaterbrief, mal ein paar Gedanken gemacht über uns Menschen so generell. Und ich dachte, ich bin mal gespannt, ob ihr das ähnlich seht. Wenn man mal darüber nachdenkt oder überlegt, wie wir Menschen ganz allgemein so versuchen, Sinn und Glück oder vielleicht auch den Himmel und Gott, je nachdem, wie wir versuchen, diese Sachen zu erreichen, zu finden, dann finde ich, gibt es so, mir sind drei grundsätzliche Lebensentwürfe eingefallen. Und ich dachte, wie kann ich diese Lebensentwürfe am besten auch sehr plastisch rüberbringen, und dabei bin ich beim Auto gelandet. Und ich muss oder will euch jetzt mal mit auf eine kleine Reise nehmen. Ich glaube, es gibt ganz generell von uns Menschen so drei grundsätzliche Lebensentwürfe, wie wir unser Leben gestalten, wie wir denken, wie wir Glück und Sinn im Leben finden oder auch wie wir Gott im Leben finden. Also, kann ich mal kurz wissen, wer ist Autofahrer unter uns oder wer ist schon mal bewusst in einem Auto mitgefahren? Gut, das sind die meisten, sehr gut. Das ist schon mal gut. Stell dir vor, dein Leben ist ein Auto. Stell dir vor, dein Leben ist ein Auto und du sitzt am Steuer. Das ist nicht so schwer vorzustellen, denke ich. Also, stell dir vor, dein Leben ist ein Auto, du sitzt am Steuer. Dein Tank, also der Kraftstoff, der im Tank ist, ist deine Lebenszeit. Passt ja einigermaßen. Also man kann halt nur so lange fahren, wie der Tank voll ist. Du weißt aber nicht, wie viel Kraftstoff drin ist. Das ist der Unterschied bei deinem Auto. Egal welches Modell du fährst, du weißt nicht, wie viel Kraftstoff du hast. Du hast eine Tankfüllung, du weißt aber nicht, ob die ganz voll ist oder halb leer, wie auch immer. Du weißt nicht, wie viel Fahrzeit dir in deinem Leben zukommt. Und jetzt, glaube ich, gibt es, und das sind diese Lebensentwürfe, drei unterschiedliche Fahrtypen, wie sie ihr Leben gestalten. Das erste habe ich mal genannt, das sind die Autobahnfahrer. Und das sind Menschen, wo ich sagen würde, die sind plus minus ziemlich zielgerichtet auf der Autobahn unterwegs. Unterschiedlich schnell, je nach Auto und Stil und Typ, aber und sicherlich auch nach unterschiedlichen Lebensvoraussetzungen, Bildung, Möglichkeiten und so. Der eine hat von Anfang an eine S-Klasse mit in die Wiege gelegt bekommen, der andere fährt halt eher den kleinen Fiat. Aber grundsätzlich sind diese Leute zielgerichtet auf der Autobahn unterwegs. Sie haben ein Ziel im Leben oder haben Ziele im Leben, sie wollen was erreichen, sie haben eine Richtung. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube, viele religiöse Menschen, also die sagen, es gibt Maßstäbe, es gibt Standards von Gott her und diese Maßstäbe und Standards, daran muss man sich halten, die würde man wahrscheinlich so auf diese Autobahn einsortieren. Ja? Also da gibt es Begrenzungen, das weiß ja jeder auch auf der Autobahn rechts und links, Leitplanken und so. Und es ist immer gut, wenn man sich einigermaßen dran hält. Also wenn man jetzt nicht komplett ausbricht, weil das gibt meistens nur Unfälle. Also religiöse Menschen, die gehören eigentlich so ein bisschen in diese Schiene, viele zumindest. Aber ich glaube auch zum Beispiel so Karrieremenschen, also die sagen, ich will was erreichen im Leben, die arbeiten, investieren viel, viel Zeit und auch viel Geld da rein, um nach vorne zu kommen, um vielleicht mal das Auto zu wechseln vom Fiat in Richtung BMW und dann vielleicht Richtung was weiß ich was. Also um nach vorne zu kommen, zielgerichtet unterwegs. Manche von solchen Leuten sind beständig auf der Überholspur, deren linker Blinker ist sozusagen im Dauerbetrieb, weil die immer auf der Überholspur fahren, ohne natürlich zu wissen, wie lange reicht das Benzin. Ja, aber die haben einfach so ein Grundvertrauen, ich kann Gas geben, das passt schon. Und ich komme auch beim Glück, beim Sinn, mit all diesen Dingen an. Das steckt dahinter. Und da möchte ich möglichst schnell hin, also 250 auf der linken Spur und los. Andere sind eher so drauf, die sagen, nee, ich habe auch Ziele im Leben, ich möchte was erreichen, aber ich fahre eher spritsparend, so bei 130 im Windschatten. Ja, solche Fahrer gibt es ja auch. Und so ein bisschen wie der Herr Weber in dem Film. Ja? Also man muss nichts übertreiben, ich bin halt ein guter Mensch. Also so, tue Wutenscheue niemandem, so in diese Richtung. Also eher der gemütliche Autobahnfahrer. Man nimmt auch so ein bisschen eine Raststätte mal hin und wieder mit, leistet sich keine groben Fahrlässigkeiten. Höchstens, weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man halt nicht die S-Klasse fährt, manchmal macht es ja Spaß, so mal, wenn man sieht, da hinten kommt einer angedonnert, mal kurz nach links rauszuscheren, damit der mal so ein bisschen auf die Bremse gehen muss und dann so, oh, habe ich gar nicht gesehen, und dann wieder entspannt nach rechts fahren. Also solche Sachen schon, aber ansonsten eher unauffällig. Das sind so die einen Typen, glaube ich, von Menschen, die diesen Lebensentwurf haben. Vielleicht ist man nicht immer so zielgerichtet im Leben unterwegs, wie gesagt, man macht auch mal einen Stopp irgendwie an der Raststätte oder so, aber grundsätzlich, man möchte was erreichen, man hat Ziele, man geht nach vorne. Und dann gibt es die anderen Typen, und da ist mal interessant, wo du dich so einordnest, die habe ich mal Offroad-Typen genannt. Nichts schlimmer, als mit allen auf der Autobahn in eine Richtung unterwegs zu sein. Ja, das gilt für diese Typen. Nichts schlimmer als das, alle fahren in dieselbe Richtung auf so einer bekloppten, betonierten Autobahn. Auf keinen Fall. Diese Leute fahren eher so diesen X-Trail oder Allradwagen, ja? Also so bloß ab ins Gelände, ich brauche keine Straße, ich brauche auf keinen Fall Regeln, ich brauche nichts, was schon vorgefertigt ist. Das fühlt sich schon per se nicht als Leben an, sondern eher nach Unfreiheit und Zwang. Und das heißt, ich mache mir meine Regeln selber. Ich fahre dahin, wo ich will, und wenn da ein Fluss ist, dann bretter ich halt durch den Fluss, und solange mein Auto das mitmacht, ist es auch kein Problem. Die Leute halten da an, wo es ihnen Spaß macht. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel, und da, wo wir Lust drauf haben, da fahren wir hin. Dazu braucht man auch in der Regel ein bisschen Geld, aber das Geld ist nicht alles. Also das unterscheidet diese Leute schon so ein bisschen von den Karriereleuten. Genau, und ich glaube, dass diese Leute, so Offroad-Typen, auch noch etwas kennzeichnet, nämlich ihnen ist viel wichtiger als Geld zu verdienen, also wenn es um diese Glückssuche, um diese Sinnsuche geht, dann geht es nicht so sehr darum, dass ich ganz viel Knete habe, hat man nichts dagegen, aber das ist nicht so das Hauptsächliche, sondern es geht mehr darum, selber mit sich selbst eins zu werden, mich selbst zu verwirklichen, frei zu sein, unabhängig. Und wirklich unabhängig von anderen Menschen. Ich will unabhängig sein. Ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich hatte mit einer Person, die ich eher in dieses Offroad einordnen würde. Und genau das war der Punkt. Es ging um Beziehung. Und dann war das Gespräch darüber. Und die Person hat mir deutlich gemacht, weißt du, wenn es zu einem bestimmten Punkt kommt in der Beziehung, wo mich das was kostet, dann möchte ich unabhängig sein. Dann zählt das, was ich sozusagen will. Und das, der Endeffekt ist oft, dass die Leute eher beziehungsunfähig, also bindungsunfähig werden, weil es geht um mich, um meine Selbstverwirklichung, und da stören dann manch andere Sachen oft. Also, der Autobahntyp zielgerichtet in eine Richtung, oder der Offroad-Typ im Sinne von, ich brauche keine vorgefertigten Regeln, ich fahre dahin, wo es mir Spaß macht, und ich mache mir meine Straßen selber. Das, finde ich, sind normalerweise so ganz grob zwei Wege, zwei Richtungen, wie wir Menschen ticken. Vielleicht wechseln wir auch mal, ja, im Laufe unseres Lebens mal stehen wir ja so ein bisschen auf Offroad und dann sind wir wieder auf der Autobahn unterwegs. Aber normalerweise, könnt ihr mal drüber nachdenken, ob euch das ähnlich geht, diese beiden Wege werden häufig auch von uns Menschen, von uns Leuten so vertreten als der Weg zum Glück. Also wenn man so einen richtig überzeugten Autobahnfahrer hätte, der sagt, ja, das ist der Weg. So kommt man im Leben voran, so findet man Glück, so findet man Erfüllung. Und wenn man dann dagegen den Offroad-Typen hat, der wird auch sagen, auf keinen Fall findest du es auf der Autobahn, aber so, wie ich das mache, so würdest du Glück finden. Glück in der Natur, Glück in dir selber, Glück in der Freiheit, was auch immer. Lange habe ich gedacht, die zwei sind's. Und ich bin so ein Autobahntyp. Also nur mal so, falls ihr das wissen wollt. Auch wenn ich eher mit einem T5, also mit einem größeren Auto unterwegs bin auf der Autobahn, aber ich gehöre eher so in diese Autobahnkategorie. Aber ich habe gedacht, ich glaube, es stimmt nicht ganz. Es gibt noch einen weiteren Lebensentwurf. Und ich habe lange überlegt, wie könnte man diesen Lebensentwurf beschreiben? Und ich habe den mal Lowrider oder Cruiser genannt. Also für alle, die jetzt kein Englisch können, fordere ich euch ein bisschen raus. Ich habe euch ein Video mitgebracht, weil dieser Stil, was ich meine, das ist mir das erste Mal begegnet, als ich damals vor Jahren meinen Bruder in New Mexico, also nahe der mexikanischen Grenze in den USA, besucht habe. Und wir da durch die Nachbarschaft gefahren sind. Und dann habe ich das erste Mal gesehen. Guckt euch mal dieses Video an und dann erkläre ich das gleich. Ja, das ist witzig, ein hüpfendes Auto. Also Lowrider, so nennt man das, glaube ich. Und tatsächlich, also ich habe das hier in Deutschland noch nie gesehen, das liegt sicherlich am TÜV. Aber da gibt es viele Leute, die ihre Autos so präparieren, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber die präparieren die so, dass die quasi mehr hüpfen als fahren. Also wirklich, und die fahren dann auch durch die Gegend, durch ihre Hood, durch ihre Nachbarschaft, und dann hüpfen diese Autos wie bekloppt. Und ich glaube, das steht, zumindest möchte ich das Bild benutzen, für so einen Lebensentwurf, wo man sagen würde, immer in Bewegung, aber es geht nirgendwo hin. Und das ist nämlich bei den Autos so, mit so einer Karre kann man nicht weit fahren. Da cruist man so ein bisschen in der Nachbarschaft rum und dann lässt man das Ding auch mal hüpfen. Und danach ist die Karre aber Schrott. Also das hat man hier vielleicht nicht so gut gesehen, aber der Reifen war hinüber und so weiter und so fort. Ein Auto ist einfach nicht gemacht für sowas. Aber die finden das total cool und das ist nicht ganz billig. Also die müssen halt beständig an ihren Lebensautos, ich benutze das Bild mal, rumschrauben, um dann mit viel Lärm wieder mal ein paar Jumps zu machen, dadurch kurz Aufmerksamkeit zu bekommen, aber ein paar Sekunden Spaß und dann ist die Karre Schrott. Und dann fängt man wieder von vorne an, schraubt dran rum, investiert viel Geld, um das Gleiche nochmal zu machen. Und ich glaube, das ist manchmal wirklich so ein Lebensentwurf. Das Leben scheint wie so eine Ansammlung von Problemen. Ein Problem jagt das nächste und ich schraube dann an meiner Karre mit ein paar anderen wieder rum, bringe die einigermaßen auf Vordermann, damit ich ein paar Jumps machen kann. Aber das ist, ohne so nachzudenken, was hat das eventuell für Folgen? Und das Interessante bei diesem Lebensentwurf ist, der führt nirgendwo hin. Also man fährt weder auf der Autobahn in eine bestimmte Richtung, noch fährt man Offroad in eine bestimmte Richtung, sondern man kreist eigentlich die ganze Zeit in seiner kleinen Welt, also in seinem Hood, wie die da sagen, in einem abgesteckten Kreis. Da tauscht man Meinungen aus, Neuigkeiten, Gerüchte, manchmal auch den Partner. Aber es gibt keine Fortbewegung. Es geht nirgendwo hin. Das fühlt sich an wie Karussellfahren. Man dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Und das Interessante ist, dieser Lebensentwurf, für die Menschen ist oft so, dass es irgendwie gar keine Ziele im Leben gibt. Also ich als Autobahntyp, ja, wenn ich mit so Leuten spreche, ich denke immer so, das kann doch nicht wahr sein. Also du musst doch irgendwelche Ziele im Leben haben, du musst doch irgendwo hinfahren. Das kann doch nicht sein, aber es kann sein. Dieser Lebensentwurf ist wirklich oft so, dass man sagt, ich habe keine Ziele im Leben. Ich lebe einfach, ich bin einfach da. Und natürlich hat man dann Dinge, die man toll findet, wo man investiert und so weiter und so fort, ob es jetzt das Handy ist oder weiß ich was, Fernseher oder keine Ahnung, bestimmte Sachen, aber das ist eher so, ja, man hat was, man macht was, aber das ist nicht zielgerichtet. Und dann die Frage nach Sinn, nach Lebenssinn, nach Gott, gibt es einen Himmel, gibt es eine Hölle oder so, das scheint überhaupt keine Rolle zu spielen. Also es geht gar nicht nur so, was will ich jetzt mit meinem Leben im Sinne von Karriere, will ich mich selbst verwirklichen, da investiere ich oder will ich zielgerichtet irgendwie meine Karriere bauen. Darum geht es null, sondern es geht, im Grunde ist das alles nicht existent. Also deswegen so dieser dritte Lebensentwurf, der Lowrider oder der Cruiser. Und ich glaube jetzt, je nachdem, was ihr für ein Typ seid, betrachten wir die anderen Lebensentwürfe ja eher so ein bisschen, ach nee, das wird nichts. Meiner ist dann doch eher der Weg zum Heil, sage ich mal, zu dem, was mich ausmacht. Aber seht ihr, das Interessante ist bei diesen Lebensentwürfen, Und der Herr Weber da in dem Film, wie gesagt, ich denke, der ist eher auch so ein Autobahnfahrer. Und er dachte, ja, das reicht schon, das passt schon, damit komme ich an. Das Interessante bei diesen Lebensentwürfen ist, am Ende führt keiner dieser Lebensentwürfe zu dem, wozu wir eigentlich bestimmt sind. Nämlich, Ziel für unser Leben von Gott her ist, dass wir seine Kinder werden, dass wir seine Kinder sind, dass wir zurück zu ihm finden, in die Beziehung, in die Gemeinschaft, für die wir eigentlich geschaffen worden sind. Und das wurde in dem Film, denke ich, auch deutlich. Und das geht nur über Jesus. Keiner dieser Lebensentwürfe, egal ob ich der 250 km/h Fahrer auf der Autobahn bin oder der absolute Offroad-Typ oder der coolste Lowrider, wie auch immer, keiner dieser Lebensentwürfe führt zu Gott. Dahin, wo wir eigentlich hin sollen. Überall aber, und das ist das Coole, ob ich jetzt in meiner Hood cruise, ob ich auf der Autobahn unterwegs bin oder ob ich im Gelände unterwegs bin. Überall gibt es Ausfahrten, Ausfahrten Gottes, die mich auf den Weg, auf die Straße zu Gott bringen können. Aber diese Ausfahrten, die übersehen wir normalerweise. Diese Ausfahrten, die müssen uns quasi von Gott gezeigt werden. Er muss uns die Augen in unserem Herzen dafür öffnen, er muss uns sensibel machen. Und diese Ausfahrten führen uns immer auf eine Straße. Und ich, als ich darüber nachdenke, fand ich das cool in Deutschland, dass das so geil passt. Die Straße zu Jesus ist immer die Bundesstraße. Jetzt denkt ihr, eure Bundesstraße ist langweilig zu fahren, weil wir ja dieses System haben, Bundesstraße. Ich meine ja was anderes. Ich meine mit Bundesstraße ganz wörtlich, das ist die Straße der Bünde Gottes. Gott hat mit uns Menschen nämlich Bünde geschlossen. Mit Abraham hat er einen Bund geschlossen und hat gesagt, hey, durch dich sollen alle Menschen gesegnet werden und du hast mir vertraut und deswegen mache ich das Wirklichkeit. Er hat mit Mose einen Bund geschlossen und schlussendlich und alles erfüllend hat er durch Jesus den neuen Bund aufgerichtet. Und deswegen sind die Wege oder ist der Weg zu Gott, es gibt nur einen Weg, nämlich Jesus Christus selber, ist immer die Bundesstraße. Wir fahren auf die Bundesstraße, nämlich die, dass wir durch Vertrauen und Glauben auf Gott zusteuern. Und Jesus sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir sind quasi auf der Straße Jesus unterwegs, wenn man dieses Bild so nehmen will. Meine Frage an dich heute ist, hast du die Ausfahrt genommen? Bist du auf der Bundesstraße unterwegs? Oder denkst du nach wie vor, dein Lebensentwurf, egal welcher, bringt dich ans Ziel, bringt dich zum Glück, bringt dich zum Sinn des Lebens, bringt dich was weiß ich wohin. Hast du die Ausfahrt genommen? Im Galaterbrief, um den es ja geht im Moment in der Predigtreihe, stehen die Leute in Galatien, in den Gemeinden, in der Gefahr, die Bundesstraße Jesus, auf der sie unterwegs sind und gewesen sind, zu verlassen, also dieses Vertrauen auf Gottes Versprechen aufzugeben und wieder auf die Autobahn, die Gesetzesautobahn des jüdischen Gesetzes aufzufahren und Vollgas zu geben. Das ist die Gefahr. Die Gefahr, die Paulus hier anspricht, ist, dass die Leute, die eigentlich auf der Bundesstraße unterwegs gewesen sind, wieder auf die Autobahn auffahren, auf die Gesetzesautobahn sagen, das zählt, das gilt, das bringt mich ans Ziel. Die große Frage ist, was hält Paulus dagegen? Und ich möchte euch einen Text vorlesen aus Galater. Das sind drei Verse. Vier, keine Ahnung, aber auf jeden Fall kurz. Was hält Paulus dagegen? Er schreibt Folgendes. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Was hält Paulus dagegen, gegen diese unterschiedlichen Lebensentwürfe, die es auch schon zu seiner Zeit gab? Einen komplett anderen Lebensentwurf. Und der besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, den er nennt, ist: Ich bin meinen alten Lebensentwürfen gestorben. Ich bin quasi vor die Wand gefahren. Ende, aus. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Was heißt das? Paulus hat ja zu der Zeit offensichtlich noch gelebt, in dem Sinne, wie wir leben. Aber was meint er damit, wenn er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt? Meine Schwiegermama, ich bewundere sie wirklich dafür, die ist im Rentenalter, war Lehrerin und die ist gerade das zweite Mal nach Afrika geflogen, innerhalb kurzer Zeit nach Sambia, zu einem Projekt, wo sie ihren afrikanischen Kollegen, die dort unterrichten, hilft, damit ihre Unterrichtsmethoden besser werden. Also es ist so ein bisschen so wie Entwicklungshilfe. Das Projekt ist ein christliches Projekt, ist in Afrika und wir haben nur so ein bisschen mitbekommen, das ist ein echt langer Flug. Also wo ich schon mal gehört habe, schon gesagt, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, wenn mich das mal treffen sollte, da kriege ich schon eine Krise, wenn ich nur dran denke. Über Dubai und keine Ahnung wo, weiß ich nicht, anderthalb Tage unterwegs, bis du dann da bist und dann bist du im heißen Afrika und ob du da schlafen kannst, weiß ich auch nicht. Langer Flug, wie gesagt, sie ist Rentenalter. Extrem heiß da, weil soweit ich weiß, ist da gerade Sommerzeit und nicht wie bei uns Winter. Und dann muss sie vorher zig Schutzimpfungen über sich ergehen lassen gegen diese komischen Tropenkrankheiten, wo ich denke, allein wenn ich das schon höre, denke ich, Halleluja, dass ich in Deutschland leben darf, wirklich. Und dann ständig sich vor Malaria schützen. Ja, also vor der kleinen Mücke, die da kommt und piekst. Da muss man immer unter so einem komischen Ding schlafen und weiß trotzdem nicht, hat man es oder hat man es nicht. Ich finde es total ätzend. Aber stellt euch vor vielen Jahren, zum Beginn, wo Leute, die davon überzeugt waren, dass Jesus lebt und sie das anderen Kulturen, anderen Menschen weitersagen wollten, also zum Beginn der Afrika-Mission, da gab es keine Flugzeuge, da gab es keine Schutzimpfungen gegen irgendwelche Krankheiten und so weiter und so fort. Und trotzdem haben Leute gesagt, wir gehen dahin, um den Menschen dort von Jesus zu erzählen und ihnen zu helfen. Und diese Leute, die brachen nach Afrika auf. Aber es war klar zu der Zeit, wenn du das machst und du gehst dahin, dann hast du eine Lebenserwartung von 2 Jahren. Und dann bist du zu 100% tot danach, weil du einfach mit den ganzen Bedingungen, die dort in Afrika herrschen, als Europäer zu der damaligen Zeit nicht klarkommst. Und es wird mehrfach berichtet, dass trotzdem Leute, die Jesus kennengelernt haben, gesagt haben, doch wir haben diese Liebe auch für diesen Kontinent, wir gehen dorthin, das getan haben, haben ihre Sachen gepackt und sie haben sie interessanterweise in einen Sarg gepackt, und haben quasi den Sarg mit ihren Geschichten und sich selber dort nach Afrika verschiffen lassen, wie gesagt, ohne Flugzeug. Und sie wussten, und deswegen im Sarg, dass ihr lebloser Körper, sie quasi tot, 2 Jahre später, spätestens, in dem Sarg wieder in ihre Heimat zurück überführt werden würden. Trotzdem haben sie das gemacht. Sie wussten 2 Jahre und dann ist Ende. Und die Frage ist, die spannende Frage, wann sind diese Leute gestorben? Wann sind diese Missionare gestorben, die bereit waren, auch für 2 Jahre dorthin zu gehen und den Menschen Jesus zu bringen? Sie sind gestorben, bevor sie überhaupt nach Afrika ausgereist sind. Sie sind gestorben, noch bevor sie das Land verlassen haben. Sie mussten nämlich ihren Ambitionen, ihren Plänen, all das, was sie so als Ziele im Leben hatten, Idealen und so absagen und sagen, all das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich in Jesus Christus gefunden habe und ich möchte diese Liebe weitergeben. Und wenn Paulus hier sagt, ich bin mit Christus gestorben, dann weiß er exakt, wovon er spricht, denn Paulus, das könnt ihr nachlesen im Philipperbrief Kapitel 3. Paulus war so ein 250 km/h-Typ auf der Autobahn. Und zwar in dem damaligen jüdischen Gesetzeswesen. Der Typ war krass. Der war wirklich krass. Wenn ihr lesen wollt und das nachvollziehen wollt, Philipper 3, wo er das schreibt. Er war einer der top ausgebildetsten jüdischen Gesetzeslehrer. Der war sozusagen von seiner Herkunft reiner Hebräer und der startete durch. Der hatte eine Karriere vor sich. Der brannte für Gott und wollte im Grunde diesem Gott dienen. Bis zu dem Tag, Also er wollte Gott dienen, aber Jesus hat er abgelehnt. Jesus war für ihn etwas, das geht gar nicht. Weil er ja gemerkt hatte, Jesus macht deutlich, deine Gerechtigkeit, deine Ambitionen reichen. Jesus hat er total abgelehnt, bis zu dem Tag, wo er mit 250 Sachen frontal vor die Wand gefahren ist. Das war kurz vor Damaskus. Er war auf dem Weg und wollte Christen verhaften, umbringen lassen. Und bam, erschien ihm Jesus. Und das war für ihn wirklich wie, als wenn er mit 250 Sachen vor die Wand gefahren wäre. Er war blind für ein paar Tage, aber das war der Moment, wo er das erste Mal die Ausfahrt gesehen hat. Und er schreibt im Philipperbrief in der Reflexion und schreibt und sagt, wisst ihr, all das, was ich hatte, ein Vorteil, all das, was ich mir erarbeitet habe auf meinem Weg auf der Autobahn, ist alles im Vergleich zu Christus, den ich da gefunden habe, wie Dreck. Er schreibt wörtlich, all das ist wie Scheiße im Vergleich zu dem, was ich in Christus gefunden habe. Paulus wusste, was es bedeutete, mit Christus gekreuzigt zu sein, sprich den eigenen Ambitionen, den eigenen Flehen, den eigenen Wünschen und Vorstellungen Absage zu erteilen und in Christus das viel höhere Gut zu finden. Es geht dabei nicht darum, dass wir sagen, alles Mist, was wir uns vorstellen, sondern es geht darum zu sagen, in Christus ist es so viel größer. Ich habe meine Planungshoheit an Christus abgetreten. Und seht ihr, ich glaube, wenn wir das nicht verinnerlicht haben, wenn wir das nicht verstehen, werden wir nie freiwillig den komplett anderen Lebensentwurf annehmen und auf der Bundesstraße unterwegs sein. Wir müssen verstehen, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wir mit Christus gekreuzigt sind und nicht mehr unseren eigenen Vorstellungen und Plänen leben. Und deswegen die Frage als erstes, bist du gestorben? Bist du mit Christus gestorben? So wie Paulus, so wie viele, viele, viele andere. Dann gibt es den zweiten Teil dieses Lebensentwurfs. Das erste, ich bin mit Christus gestorben, aber jetzt lebe ich für Jesus. Und das schreibt er in Vers 20. Da sagt Paulus, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Keine Angst, ich bin gleich fertig. Jesus starb für uns, sodass wir nicht mehr für uns leben, sondern für ihn. Was meint er damit? Er lebt nicht mehr für sich, Paulus. Und was meint er damit, dass wir nicht mehr für uns leben? Ich erzähle euch noch eine Geschichte von unserem vorletzten Urlaub. Da sind wir von Norwegen zurückgefahren mit einer Fähre. Wer von euch schon mal Fähre gefahren? Wer mag das? Ich nicht. Ich habe immer Angst an der Reling, wenn meine Kinder da rumtouren, dass da gleich einer über Bord geht. Ich hasse das wie die Pest. Aber ich kann sie leider nicht mehr einsperren, bisher ist keiner über Bord gegangen. Aber wir hatten bei dem vorletzten Urlaub eine total coole Chance gekriegt, weil meine Schwägerin bei dieser Linie arbeitet. Die hat für uns organisiert, dass wir mit Mann und Maus, wir als Familie, auf die Brücke durften. So, und ich wusste das vorher auch nicht. Da kommt nicht jeder hoch, da kannst du nicht einfach mal anklopfen und sagen, hallo, ich wollte mal gucken. Sondern da musst du sozusagen autorisiert sein für. Aber das war schon cool. Wir kamen da hoch und waren auf der Brücke und da hatte der zweite oder dritte Offizier, also es ist ja nicht immer nur der Kapitän da oben, es ist nicht selten da oben. Es gibt erste, zweite, dritte Offizier. Der hatte da quasi die Regie. Der saß da an seinen ganzen Geräten, wo ich die Hälfte überhaupt nicht verstehe, also ich weiß überhaupt nicht, was es ist, und hat das Schiff quasi gelenkt. Und das war total beeindruckend. Unser Jamie, für den war das größte, der wollte unbedingt, dass der mal hupt. Und hat er auch gemacht. Und wenn man denkt, bei so einem großen Kahn, die Hupe muss ja irgendwie so ein Seil sein oder so, nichts, da so ein kleiner Knopf. Und dann dröhnt das Ding da durch die Gegend. Er meint so, mal gucken, ob der Kapitän jetzt gleich kommt, weil die hupen ja in der Regel nur, wenn irgendwie was ist. Ist er aber nicht. Im Grunde genommen, was heißt das, ich lebe für Jesus? Heißt nichts anderes als, Jesus sitzt auf deiner Brücke. Auf der Brücke deines Lebens. Da sitzt nicht mehr du und gibst die Anweisung, sondern Jesus sitzt da. Du bist da noch mit dabei, keine Frage, aber es ist Teamwork. Aber Jesus ist der Kapitän. Jesus macht die Entscheidung und nicht du. Und was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass Jesus, der das Meer deines Lebens, wenn man so will, wie kein anderer kennt, dich mit Sicherheit sicher durch die Strömungen, durch die Wirren, durch die Untiefen, durch die Riffe, durch die Häfen, durch all das bringt. Jesus kennt dein Leben wie kein anderer. Er weiß, was dein Lebensschiff für eine Knotenzahl fahren kann. Er weiß, wo man gut anlegen kann. Er weiß, wo es Untiefen gibt. Er sieht die Eisberge voraus. All das weiß Jesus und du nicht. Und das bedeutet, dass Jesus in deinem Leben so präsent ist, dass du mit ihm all die wesentlichen Dinge, die dich beschäftigen, die dich ausmachen, absprichst, dass du sagst, pass auf, ich habe keine Ahnung, ich möchte von dir lernen. Konkret Erziehung. Ich mittlerweile denke so, ich habe keine Ahnung davon, wie ich meine Kinder richtig erziehen soll. Ich habe bestimmte Vorstellungen, aber das Problem ist, sie fliegen mir auch häufig um die Ohren, wenn wir zu Hause sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich meine Kinder gut erziehen soll. Ja klar, man hat so ein bisschen eine Ahnung und macht das auch so, aber dass meine Kinder so werden, wie ich mir das für sie wünsche, ich weiß es nicht. Und was heißt das, Jesus sitzt jetzt auf deiner Brücke? Das heißt, du fragst ihn. Jetzt, ich weiß nicht wie. Ich möchte von dir lernen. Kannst du es mir beibringen, was es bedeutet, ein guter Vater oder eine gute Mutter zu sein? Kannst du mir das bitte zeigen? Und dann nimmst du deine Bibel zur Hand. Und du forschst drin und fragst, wie ist Gott denn als Vater? Wie behandelt er uns denn als Vater? Was können wir denn davon lernen? Was tut er? Wie empfindet er? Wie handelt er an seinen Kindern? Du hörst auf Gottes Geist in dir und sagst, hey, ich möchte auch in den Situationen des Lebens darauf reagieren, sensibel sein. Und das Gleiche für Freundschaft, für Beziehung oder für Lebensentscheidung, für Berufsentscheidung und so weiter und so fort. Du bist nicht mehr auf der Brücke deines Lebens, sondern Jesus ist auf der Brücke deines Lebens. Und er lebt in dir. Und jetzt gibt es trotzdem Probleme, ist mein letzter kurzer Punkt. Was ist denn, wenn du trotzdem, so wie die Galater, immer wieder auf die Autobahn auffahren willst, doch mal wieder Offroad oder Bock hast aufs Cruisen? Was ist denn, wenn du nicht mehr auf der Bundesstraße unterwegs bist, sondern denkst, ach komm, das andere ist so attraktiv und ich sag euch eins, es ist immer so. Es ist immer so. Wir wollen wieder auf die Autobahn, wir wollen wieder ins Gelände, wir wollen wieder dahin zurück, was so in uns lebt. Was ist denn da? Dann brauchst du einen Wake-up-Call, so habe ich es mal genannt. Ein Weckruf, ein Wachruf. Genauso wie Paulus das hier schreibt, fast so ein bisschen in Verzweiflung. Wo er schreibt, ach ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gemalt. Seht ihr? Du willst zurück auf die Autobahn? Dann brauchst du das hier. Das Schild vor deiner Nase, was dich auf den gekreuzigten Jesus zurückverweist und sagt, da geht's lang. Auf die Bundesstraße, da geht's lang. Du willst zurück ins Gelände und willst Offroad fahren? Da geht's lang. Du brauchst den Gekreuzigten vor deinen Augen. Du willst wieder zurück in deine Hood, in deine Nachbarschaft, an deiner Karre rumschrauben. Da geht's lang. Zu Christus. Ja, Jesus Christus, der Gekreuzigte, mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Das ist es, was uns davor bewahrt, wieder in diese alten Lebensmuster zu fahren. Und ich wünsche uns von Herzen, dass wir das mitnehmen und uns immer wieder sagen lassen, wenn wir auf der Autobahn, Offroad oder in der Nachbarschaft cruisen unterwegs sein wollen. Jesus Christus, der Gekreuzigte, führt uns auf die Bundesstraße. Amen. Amen.